Kreiswelt ist für mich so eine Nussschale, also etwas Miniaturhaftes, was in sich geschlossen ist. Und alles dreht sich um den Marktplatz, also dort sieht man sich immer, dort treffen sich alle Leute. Es gibt diese eine Straße, die lange Straße. Wenn man dort ein paar Male am Tag herumläuft, dann wird man alle Bekannten, alle Kollegen, Kita-Eltern und so weiter sehen, die man kennt.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder zuhört. Ich bin Nina Abrahams und darf in dieser Folge Slata Rochal begrüßen. Aufmerksamen Hörerinnen und Hörern wird auffallen, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Autorin und Literaturwissenschaftlerin bei uns zu Gast ist. Denn im Sommer 2022 war Slata schon einmal bei uns. Damals sprachen sie und meine Kollegin Anna über ihr Prosadebüt und ihre Liebe zu Dostojewski. Seitdem hat sich einiges getan. Ein weiterer Roman und Beiträge in Textreihen folgten. Und in diesem Jahr veröffentlichte sie ebenfalls einen neuen Gedichtband. Im Gespräch mit Slata gehen sie und ich deshalb auf das Verhältnis von Prosa und Lyrik ein, sprechen aber auch über ihren Umzug von Greifswald nach München und die Arbeitsbedingungen im Literaturbetrieb. Dieses Thema beschäftigt sie schon länger. Am Beispiel von Aufenthaltsstipendien für Schreibende übt Slata immer wieder Kritik an Förderprogrammen. Gemeinsam diskutieren wir, wie Stipendien für Autorinnen und Autoren zwischen Utopie und selbstverständlichen Forderungen aussehen könnten und was fehlende Bürostühle damit zu tun haben. Im Anschluss wird es wieder etwas literarischer. Dann spricht meine Kollegin Lisa mit der Literaturwissenschaftlerin Anne Schülke-Witte von der Uni Rostock. Anknüpfend an Slatas Werk ergründen die beiden weiter das Verhältnis von Lyrik und Prosa, gehen auf die Entwicklung freier Verse und Rhythmen in Gedichten ein und geben dafür einige Beispiele aus der deutschen Lyriktradition. Die neue Folge unseres Podcasts kommt dieses Mal zum allerersten Mal aus München, wo meine heutige Gästin lebt und arbeitet. Herzlich willkommen, Slata Rochal.
Guten Morgen.
Du hast eine geraume Zeit deines Lebens in Mecklenburg-Vorpommern verbracht und unter anderem auch in Greifswald studiert, dazu später vielleicht mehr. Und seit einigen Jahren ist aber München dein Lebensmittelpunkt. Bei Gästinnen, die nicht mehr in MV leben, frage ich immer ganz gerne, wann sie das letzte Mal da waren, um so ein bisschen den Bezug herzustellen. Weißt du noch, wann das bei dir war und was war der Anlass?
Ja, ich hatte tatsächlich zwei Lesungen nacheinander in Rostock in Greifswald. Ende des Jahres, letzten Jahres war ich in Schwerin bei den Literaturtagen und gerade bin ich auch bei einer Residenz in Lüneburg und war dann zu Besuch in MV.
Okay, das heißt aber, die letzte Lesung ist schon ein bisschen her, also an alle Leute in MV, ladet Slata ein.
Genau, mit dem Lyrikband war ich noch nicht da.
Ja, dann wird es Zeit, dass es nachgeholt wird. Das Tolle bei dir ist jetzt für den Podcast heute, dass du unsere erste Wiederholungstäterin bist. Mhm. Das heißt, du warst schon mal bei uns zu Gast 2022, damals noch bei meiner Kollegin Anna. Und damals habt ihr über dein damaliges Prosa-Debüt, 153 Formen des Nichtseins, gesprochen. Mhm. Aber da seitdem einiges bei dir passiert ist, dachten wir uns, es wäre mal an der Zeit, dich wieder einzuladen. Mhm. Es gibt neue Veröffentlichungen. Das wäre jetzt quasi so die Update-Folge zu dir. Die Folge ist aber schon etwas her, wie ich gerade gesagt habe. Deswegen kurz nochmal für alle. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Du bist Schriftstellerin und auch promovierte Literaturwissenschaftlerin. Du hast nämlich hier an der Uni in München zu Dostojewski und Männlichkeitstypen promoviert. Du bist in St. Petersburg geboren, in Schwerin aufgewachsen und hast in Greifswald, ich habe schon gesagt, studiert. Unter anderem Slawistik und Germanistik, also der MV-Bezug ist ganz klar bei dir da. Dein lyrisches Debüt ist 2019 erschienen, Wir verzichten auf das gelobte Land bei Reinicke und Voss. Mhm. Das ist der Verlag von Bertram Reinicke, der auch schon bei uns zu Gast war. Letztes Jahr war der bei uns im Podcast. Und 2022 folgte dein Romandebüt, ich habe es eben schon gesagt, 153 Formen des Nichtseins. Das war unter anderem auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, also eine ordentliche Hausnummer. Und auch dein zweiter Roman, Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, hat im letzten Jahr eine größere Aufmerksamkeit erfahren. Heute soll es aber vor allem um dein aktuelles, neuestes Werk gehen. Da handelt es sich wieder um Lyrik mit dem schönen Titel Ich brauche einen Waffenschein, ein neues bitteres Parfüm, ein Haus, in dem mich keiner kennt. Das ist im März im Wunderhorn Verlag erschienen. Und jetzt, wo ich diesen Titel gesagt habe, habe ich mich gefragt, wie machst du das eigentlich in der Praxis? Wenn du über diesen Band sprichst, sagst du dann immer den ganzen Titel oder hast du dir so einen Kurztitel zugelegt? Dann sagst du immer, ich bringe den Waffenschein mit oder wie machst du das?
Ich glaube, ich muss ihn selber nie vorlesen. Das macht immer die Moderation für mich.
Okay. Ja, also vielleicht sage ich jetzt einfach, ich bringe das jetzt einfach rein, der Waffenschein.
Genau, ja. Also es gab dazwischen auch noch einen zweiten Rückband beim Hochrot Verlag München. Wir tauschen Ansichten und Ängste wie weiche, warme Tiere aus. Also ein bisschen kürzer, aber
ja, aber auch.
Es geht auch in die Richtung.
Ja, man merkt ein Muster. Also du magst das gerne, wenn die Titel so ein bisschen länger sind.
Ja. Ja, also das sind immer Zitate auch aus den Texten.
Ja, sehr schön. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe gerade so viel über dich geredet und ich finde das aber immer gar nicht so spannend. Deswegen würde ich jetzt gleich einfach gerne zu so einem Format kommen, wo wir immer versuchen, unsere Autorinnen und Autoren ein bisschen besser kennenzulernen. Meine Kollegin Lisa nennt das immer den Fragenhagel. Mhm. Ich sage entweder oder und das sagt eigentlich der Titel schon. Also ich gebe dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du musst dich für eine entscheiden im besten Fall. Du kannst so lang und breit oder so kurz und knackig antworten, wie du willst. Mhm. Und ich appelliere damit ja ganz klar deine Spontanität. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Alles klar. Dann kommt jetzt die erste Frage. Auf Papier oder am Computer schreiben?
Beides. Es kommt drauf an. Also es kommt auch darauf an, ob es Lyrik oder Prosa ist zum Beispiel. Also bei reiner Lyrik, bei klassischen Gedichten mache ich Notizen auf Zetteln ganz gerne. Aber ich tippe auch Sachen aufs Handy, weil es praktischer ist im Alltag, als pathetisch einen Notizblock herauszuholen und da irgendwelche Notizen zu machen. Genau, das mögen die Leute, glaube ich, auch gar nicht so. Bei Prosa dann eher auf Computer, weil es einfach mehr Platz braucht.
Aber das mit dem Notizbuch pathetisch reinschreiben passt ja auch vielleicht so ein bisschen zu diesem romantisierten Bild, die Schriftstellerin, die im Café sitzt.
Genau, und genau, ja.
Okay, nächste Frage. München oder Mecklenburg? Oder auch Vorpommern?
Wahrscheinlich auch beides. Es kommt darauf an, also ist es der Ort, wo man leben möchte und dann auf unter welchen Voraussetzungen vielleicht, bei welchem Einkommen. Also wenn man genug Geld verdienen kann, ist München, glaube ich, schon angenehmer zum Leben. Es gibt hier mehr Möglichkeiten für Lesungen zum Beispiel. Es ist leichter zu pendeln, zu Lesungen zu fahren außerhalb oder jetzt zu den ganzen Residenzstipendien. Ich habe Ende des Jahres ein Stipendium in Salzburg oder in Graz. Also von Mecklenburg müsste man dann 2 Tage einplanen mit dem Zug, mit einer Zwischenübernachtung. Also Mecklenburg ist einfach ein bisschen isoliert, logistisch. Ja. Gesehen. Wenn man dieses Pragmatische wegnimmt und das Literarische und Berufliche einen Sommer verbringen, ist wahrscheinlich in Mecklenburg angenehmer. Wiederum günstiger, ruhiger, abgeschiedener.
Okay, also alles eine Frage des Modus.
Genau, genau.
Arbeiten lieber tagsüber oder nachts?
Nachts gar nicht. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. Das ist wieder so ein bisschen das Klischee, dass Schriftsteller die Nacht durchschreiben und dann tagsüber den ganzen Tag schlafen. Machen einige auch, die vielleicht alleinstehen sind und so weiter. Ich habe ein Kind, ich bin schon etwas gebunden an klassische Arbeitszeiten und Feierabend und so fort. Außer wenn ich bei Residenzstipendien bin, dann verschiebt sich alles nochmal, dann arbeite ich bis in den Abend hinein, aber nachts nie.
Jetzt wird's existenziell. Lesen oder schreiben?
Also das eine bedingt das andere wahrscheinlich schon. Es muss vielleicht nicht beides gleichzeitig immer sein, aber es ist klar, wenn man nichts gelesen hat, wird man auch nichts Gutes schreiben können. Wahrscheinlich muss man zuerst viel lesen, eine Basis aufbauen, wissen, was es überhaupt gibt auf der Welt und dann schauen, welche Nische man dann selber besetzt, wie man schreiben möchte. Während man aktiv in einem Buch schreibt, ist es wahrscheinlich nicht so gut, andere Bücher zu lesen in der Zeit. Also zumindest literarische Bücher oder.
Weil man dann beeinflusst wird oder?
Genau, dann vermischt sich alles im Kopf. Dann ist es schwer zu trennen, was stammt jetzt von mir, was wiederholt sich einfach. Also es ist natürlich sowieso klar, man wird nie etwas hundertprozentig neu ausdenken können. Also das ist alles in einem Kontext und man kann es alles gar nicht bewusst beeinflussen, was habe ich irgendwann gelesen oder mitgehört, was stammt wirklich von mir. Also eigentlich kann nichts von einem selbst stammen in dem Sinne. Man kann nichts mehr erfinden, zumindest im 21. Jahrhundert. Aber es sollte zumindest kein grobes Plagiat sein. Deshalb würde ich keine literarischen Bücher lesen, während ich aktiv an meinem Buch schreibe. Oder es müsste in die Richtung gehen, wie will ich nicht schreiben? Oder was nervt mich an den anderen Büchern vielleicht? Was will ich anders machen?
Okay, interessant. Nächste Frage. Bücher in der Bibliothek ausleihen oder selbst kaufen?
Es ist bei mir unterschiedlich phasenweise. Ich hatte eine längere Phase während der Promotion, wo ich nur Bücher ausgeliehen habe. Ich habe sie meistens zu spät zurückgebracht und die Gebühren sind ziemlich hoch in München. Das ist so ein Nachteil auch. Und dann habe ich gemerkt, es wäre billiger gewesen, einfach die Bücher neu zu kaufen, als sie hin und her zu schleppen. Und jetzt versuche ich schon, die meisten zu kaufen, aber dann antiquarisch gebraucht.
Zettelchaos oder alles in Ordnern?
Also Zettelchaos in Ordnern, wahrscheinlich. Ja. Dass man die Zettel zumindest grob sortiert nach Themen und dann sie in solchen Plastikmappen herumträgt mit sich.
Ja, geht auch. Ja. Lesezeichen oder Eselsohr?
Eselsohr.
Okay. Ja. Und als letzte Frage, vielleicht die schwierigste Frage oder vielleicht auch nicht. Ich stelle sie einfach. Prosa oder Lyrik?
Auch beides am besten gemischt, weil es da keine klare Trennung gibt in dem Sinne, oder bei mir zumindest. Mhm. Und manche Texte, wir werden später vielleicht noch darüber reden, manche Texte sind als eher Prosa entstanden, wurden dann überarbeitet und sind doch in einem Lyrikband gelandet zum Beispiel. Oder umgekehrt auch.
Ja, aber da sprichst du schon genau das an, also dieser Raum, ne, in dem sich dein Schreiben bewegt, also zwischen Prosa und Lyrik und vielleicht gibt's auch diese Grenze nicht. Und da habe ich mich schon öfter auch gefragt, nicht nur bei dir, bei Autorinnen und Autoren, die eben auf diese Art mehrere Formen bedienen. Mhm. Wie entscheidet man sich da? Oder vielleicht entscheidet man sich auch nicht, so klingt es jetzt ein bisschen. Mhm. Vielleicht jetzt konkret für den Waffenschein, ich nenne ihn jetzt so, gefragt, wie war es da bei dir? Steht am Anfang die Idee und das Thema oder eher die Form?
Also bei einem Lyrikband ist der Vorteil, dass er aus vielen Kleintexten besteht, die für sich stehen, die selber schon abgeschlossene Formen sind. Natürlich schaut man am Ende nochmal, was kommt rein in das Buch, was nicht, was streicht man, was kann man vielleicht noch mehr verdichten, welche Reihenfolge ergibt sich, gibt es sowas wie einen roten Faden, wird das Buch dicht genug, aber man muss den Band quasi nicht so sehr von Anfang bis Ende chronologisch durchlesen wie bei einem Roman. Mhm. Beim Lyrikband, genau, sammeln sich diese kleinen Formen an. Es gibt hier zum Beispiel einen Text, den ich noch in Ahrensrup geschrieben habe. Ich glaube, das war 2018 oder 2019 bei einer Residenz. Und seitdem konnte ich ihn nirgendwo unterbringen. Also in diesen beiden ersten Lyrikbänden auch nicht. Und dann ist er jetzt am Ende im dritten gelandet. Also wie viel ist das jetzt, das fünfte Buch? Und dann bei jeder Residenz zum Beispiel, in der ich war in den letzten Jahren, habe ich mindestens ein Gedicht geschrieben. Und diese Gedichte sind hier auch reingekommen. Also es ergibt sich dann automatisch dieses Thema von Residenzstipendien, Förderungen, der Frage, wovon lebt man die ganze Zeit, während man diese Gedichte schreibt. Und dann vermischt sich alles, dann dreht man sich quasi so im Kreis. Also man schreibt, man bekommt ein Stipendium und schreibt von diesem Geld einen Text darüber, wie man das Geld bekommt von diesem Stipendium.
Ja, mit den Stipendien, also da sprichst du auf jeden Fall was an, wo ich später auf jeden Fall noch mit dir drüber sprechen will. Mhm. Vielleicht bleiben wir aber erstmal bei den Gedichten selbst. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt über Lyrik sprechen und man hat sie nicht vor sich, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer. Aber als ich die Gedichte gelesen habe, habe ich gedacht, dass die auf eine angenehme Weise nicht so blumig sind. Also die sind nicht stark metaphorisch, die sind für mich eher präzise, berichten teilweise auch von Alltäglichkeiten. Also es wird das Wort BAföG-Raten erwähnt. Und es ging aber auch für mich beim Lesen um so Überforderungen der Gegenwart, teilweise auch eine gewaltvolle Welt. Also es werden so, die AfD wird erwähnt, Massengräber werden erwähnt, es geht um Sauerstoffgeräte, die abgeschaltet werden und immer wieder aber auch kleine Ortserkundungen, wo es dann konkret wird. Also zum Beispiel die Kunsthalle hier in München wird angesprochen, das Maritimhotel in Stuttgart, wo ich noch nie war, aber jetzt durch dein Gedicht schon. Oder auch einfach Greifswald. Und statt jetzt noch länger drüber zu reden, würde ich vielleicht sagen, wir hören doch mal eins dieser Gedichte von dir eingelesen, und zwar das Gedicht mit dem treffenden Titel Greifswald, oder?
Gerne, ja. Genau, also was ich vielleicht noch vergessen habe zu sagen, wenn man das so runterbricht. Es gibt einmal so diese ästhetische Frage, was ist Lyrik, was ist Prosa? Und dann sage ich immer, Lyrik ist einfach dichter. Das ist ähnlich, wie es verschiedene Bearbeitungsstufen gibt, wahrscheinlich bei Stein zum Beispiel. Ob man einen rohen Stein einfach so lässt, wie er ist, oder ihn abschleift und so weiter. Und die andere Ebene, die ganz pragmatisch ist, natürlich, wo veröffentliche ich was, in welcher Länge, bei welchem Verlag. Das heißt, wenn ich weiß, das nächste Buch wird ein Lyrikband und dafür brauche ich einen Verlag und ein fertiges Manuskript, dann schreibe ich natürlich in der Zeit eher Lyrik, als dass ich einen neuen Roman anfange. Und umgekehrt, also gerade schreibe ich gar keine Gedichte, sondern nur am neuen Roman, weil ich weiß, ich muss ihn dann im Oktober abgeben.
Hm. Aber schöner Vergleich mit dem Stein, habe ich so noch nie gehört. Mhm. Sehr passend.
Ja, dieses Gedicht Greifswald ist erschienen auch in einer Anthologie bei Reinicke und Voss, vor kurzem erschienen, zu Caspar David Friedrich. Und das basiert quasi auf einem Gemälde von ihm. Uns wurde das Stadtrecht verliehen, indem wir Zugang zu Bigot, Brigitte und Douglas bekamen. Blinzelnd schauten wir aus dem Fenster, wunderten uns, wie einfach das Leben geworden war, sogar die Bibliothek bot Samentauschbörsen und Kuscheltierübernachtungen an. Jeder Text inszeniert das Begräbnis des Autors. Im achsensymmetrischen Wald hinter der Glasscheibe schaue ich zu, wie der Schrein von vier Männern auf Seilen versenkt wird. Vorher schieben sie zwei Eisenstangen mit den Füßen beiseite. Dieser Marktplatz ist eine Nussschale, ein Schrei in Miniatur, Fötensarg im Ziel, vorrätig in allen Formen und Farben. Zwei Drittel aller Suizide deutschlandweit werden von Männern begangen, vor allem in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Ich hätte nicht googeln sollen, jetzt sitze ich da. Warum wurde uns keine durchschnittliche Lebenszeit zuerkannt?
Danke. Jetzt hast du gerade gesagt, das basiert auf einem Gemälde von Caspar David Friedrich. Was für eins war das denn?
Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht mehr. Also irgendein achsensymmetrischer Wald auf jeden Fall.
Okay.
Ein möglicherweise auch ein Begräbnis. Ich glaube, zu der Zeit war ich auch in einem bei einem Begräbnis in Mecklenburg-Vorpommern und diese Kleinigkeiten haben mich so fasziniert. Also diese, was für die meisten Menschen eine Ausnahme ist, etwas Spektakuläres, aber für die Leute, die arbeiten in diesem Betrieb, wahrscheinlich etwas völlig Alltägliches. Also die eingeübte Reihenfolge, was man wann macht und diese Eisenstangen zum Beispiel mit den Füßen beiseite schiebt. Also wenn man das auf eine falsche Weise macht oder ungeschickt, dann fallen diese Eisenstangen runter und das macht Lärm und das ist alles so unschön und so weiter. Mhm. Also eigentlich ist es fast eine Kunst, so ein Begräbnis.
Okay, aber vielleicht, das Gedicht steht dann auch eigenständig für sich, dann ist das Gemälde vielleicht gar nicht mehr so wichtig.
Also im Kontext wiederum diese Anthologie war schon wichtig, weil es ging um Caspar David Friedrich. Ja, Greifswald ist für mich so eine Nussschale, also etwas Miniaturhaftes, was in sich geschlossen ist. Und alles dreht sich um den Marktplatz, also dort sieht man sich immer, dort treffen sich alle Leute. Es gibt diese eine Straße, die lange Straße. Wenn man dort ein paar Mal am Tag herumläuft, dann wird man alle Bekannten, alle Kollegen, Kita-Eltern und so weiter sehen, die man kennt. Und es ist an sich schön, andererseits aber auch unheimlich irgendwie, ja. Also ein bisschen klaustrophobisch auf Dauer.
Ja, in München ist es jetzt bestimmt anders. Du hast ja lange in Greifswald gelebt und jetzt quasi ist München vielleicht so ein bisschen der Gegenentwurf.
Ja, genau. Also ich hatte schon das Gefühl, als würde ich in ein anderes Land umziehen. Also einmal Kleinstadt, Großstadt, Provinz, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern. Von den ökonomischen Verhältnissen her auch, von der Sprache, also etwas. Hier wird ja auch oft, vor allem auf dem Land, Wert gelegt auf die bayerische Sprache, auf Volkstrachten und so weiter. Also ich war sehr verwundert, dass Leute völlig im Ernst zum Beispiel Dirndl anziehen und so durch die Gegend laufen.
Das ist mir auch eher fremd, ja.
Genau, also aus meiner Sicht, das ist nur beim Karneval angebracht. Und wir waren zuerst bei München in einem Dorf und dann habe ich auch zum ersten Mal im Leben verstanden, was Kapitalismus bedeutet. Also ich habe das früher nie begriffen.
In Bayern.
Genau. Also in Mecklenburg hatte ich das Gefühl, das ist ein völlig künstlicher Begriff, der gar nicht passt zu Deutschland, zu unserer Zeit, zu einem Sozialstaat und so weiter. Und in München habe ich erst begriffen, ja, es gibt den Kapitalismus und es gibt Menschen, die Immobilien haben und erben und vererben und es gibt welche, die mit viel Mühe versuchen, eine Wohnung zu bekommen und dann sehr viel Miete dafür zahlen. Und ich hatte auch zum ersten Mal die Angst, obdachlos zu werden. Obwohl wir ein Akademikerpaar waren und eigentlich für mecklenburgische Verhältnisse sehr gut verdient haben beide. Es war aber kaum möglich, eine Wohnung zu finden in München. Ja. Also bei jetzt unserer jetzigen Wohnung gab es angeblich 400 Bewerber. Und ich weiß nicht, warum wir ausgewählt wurden. Keine
Wahnsinn,
Ahnung.
Ja. Aber herzlichen Glückwunsch, dass es geklappt hat. Ja, total spannend, aber ich habe das Gefühl, wir sind gerade ein bisschen abgekommen vom Gedicht. Ja. Vielleicht nochmal zu dem Greifswald-Gedicht zurück. Was beim Hören sofort auffällt und auch beim Lesen eigentlich, ist, dass es gar keine Reime gibt bei dir und auch Satzzeichen eigentlich man eher vergebens sucht. Und dafür wird's dann vielleicht auch beim Hören und auf jeden Fall beim Lesen bei mir zu eben eher etwas Fließendem, so eine Sprache ohne Punkt und Komma eben. Mhm. Welche Stellung nimmt bei dir dann die konkrete Form ein, habe ich mich gefragt. Also was ist die intendierte Wirkung? Gibt's überhaupt eine?
Ja, also es gibt natürlich immer Vorteile gegenüber Literaturgattungen, also gegenüber einem Roman zum Beispiel. Es muss unbedingt einen Plot geben, eine spannende Handlungsentwicklung, es muss Charaktere geben. Bei Lyrik, es muss sich reimen, es muss irgendwie metaphernhaft blumig sein und so weiter. Das stimmt natürlich alles.
Aber ist das
gar nicht
so, dass es noch so vorgeschrieben ist?
Nein, das ist gar nicht vorgeschrieben, entspricht meistens auch nicht der Realität. Wahrscheinlich liegt es einfach am Schulunterricht, denke ich mal.
So die landläufige Vorstellung.
Genau, dass man sich viel mehr mit der Lyrik jetzt von Goethe und Schiller beschäftigt, als mit der zeitgenössischen Lyrik.
Und was ist das Reimschema und was ist der Rhythmus?
Genau.
Ist es ein Jambus? Ist es ein
genau. Und für mich ist, wie gesagt, der Unterschied einfach, Lyrik ist dichter. Wenn ich ein Prosa, also was unterscheidet diesen Text von einem Prosatext? Dann würde ich Punkte setzen, ich würde die Versbrüche aufheben, das heißt, das wäre alles ein Fließtext im Blockformat. Es wäre aber zu rhythmisch, ich müsste das irgendwie verdünnen. Uns wurde das Stadtrecht verliehen, indem wir Zugang da bekamen. Also ich glaube, das würde zu künstlich werden, ein wenig. Und so durch die Brüche geht man eher darauf ein, vielleicht lässt man sich eher darauf ein.
Ja.
Genau, und also bei Lyrik und bei Prosa lese ich die Texte immer laut vor, ständig, sehr viele Male, bis es funktioniert. Bei Prosa ist der Rhythmus aber nicht so stark oder man kann es jetzt nicht durch das ganze Buch so ziehen lassen. Oder ja, also ich glaube, das würde einfach übertrieben wirken. Das geht so nicht.
Das geht nicht.
Genau. All diesen kurzen Text muss man aber zusammenhalten, unter anderem dadurch, dass sich dann dieser Rhythmus ergibt.
Ja. Ja, also dieses Fließende, dieses Rhythmische ist ja auch im Titel drin eben. Mhm. Also ich brauche einen Waffenschein, ein neues bitteres Parfüm, ein Haus, in dem mich keiner kennt. Und da hast du mal über diesen Titel gesagt, dass der etwas Passiv-Aggressives hätte, was ich interessant fand, weil ich es gar nicht so gelesen habe, weil du meintest, das hätte sowas Forderndes, ne, mit dem ich brauche einen Waffenschein, ne, ein neues Parfüm und so. Und das hätte für dich den Ton des Buches gut getroffen. Da habe ich mich gefragt, wie würdest du denn selber den Ton des Bandes beschreiben? Wenn du jetzt schon sagst, der ist passiv-aggressiv?
Ja, also wir hatten mit dem Verlag eine sehr lange Liste an möglichen Zitaten, an Versen, die in Frage
kamen. Aber es war quasi klar, dass es aus dem Band
sein soll. Genau. Das musste unbedingt ein Zitat sein aus dem Band. Also ich glaube, das einzige Buch bei mir, wo es kein Zitat war, das waren diese 153 Formen des Nichtseins. Da war aber das Problem, dass der Text aus vielen durchnummerierten Kapiteln besteht. Und sie mussten zusammengehalten werden durch diesen externen Titel. Das war eine Ausnahme. Also das hatte wirklich eine Funktion, dass es diese Formen des Nichtseins sind. Und ich brauche einen Waffenschein, also einmal dieses Aggressive. Es wird auch, glaube ich, oft erwähnt in verschiedenen Texten, dass ich sich ein Revolver wünscht, eine Pistole, ein Degen in der Hand und
wow.
Das hat diese Fantasie.
Ganz Arsenal, ja.
Genau. Leute zu erschießen, umzubringen, die einen nerven. Andererseits ein neues bitteres Parfüm ist so etwas leichter und romantischer, also etwas dezenteres vielleicht. Ein Parfüm spürt man eher, wenn man nah an eine Person tritt und ein Haus, in dem ich keine kennt, vielleicht so eine Art Wunsch nach einem Zuhause, ohne soziale Bindungen vielleicht. Das gefällt mir zum Beispiel an München viel mehr, dass man nicht ständig Leute trifft, die man sieht, dass man sich eher unbeobachtet fühlen kann. Also es kommt natürlich sehr darauf an, wo man halt die Wohnung mietet, mit welchen Vermietern. Da gab es auch schon ganz furchtbare Geschichten in München. Aber insgesamt, dass man sein Zuhause hat und nicht mal jemanden zu grüßen braucht im Treppenhaus. Also macht man natürlich meistens schon dann aus Höflichkeit, aber ja, das ist dann auch so das Höchste der Gefühle. Sondern wirklich so ein neutraler Ort, wo man in Ruhe gelassen wird. Mhm.
Aber schön, dass eigentlich dann über den Titel so schon die Themen drin so referiert werden. Ja. Ja. Es gibt auch noch ein weiteres Thema, was öfter vorkommt. Das haben wir jetzt schon irgendwie mehrmals angeschnitten, was ja auch wieder so emblematisch dafür ist, dass das irgendwie ein Thema ist, was dich beschäftigt und was dann auch in deinen Veröffentlichungen öfter vorkommt. Und das ist das Thema des Schreibens selbst. Also du schreibst öfter über die Existenzen von Künstlerinnen und Künstlern, die eher prekär sind oft, also inklusive allem, was dazugehört, Geldfragen, Stipendien und in Anführungszeichen kostenlose Lesungen. Also an einer Stelle heißt es zum Beispiel im Band, Lyriker sind professionelle Obdachlose und Piraten, die billige Hotels und Pensionen in Leipzig stürmen. Da wird es, glaube ich, die Buchmesse gemeint, oder? Genau, die immer Anfang des Jahres, also im Frühjahr in Leipzig stattfindet. Oder auch sehr schön, da geht's dann, glaube ich, eher um Stipendien. Oft ist es erforderlich, so zu tun, als hätte man kein Zuhause, als würde man den Hund der Geschäftsführerin mögen. Also man merkt, das beschäftigt dich. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, genauer. Aber vorher haben wir vorhin überlegt, dass wir nochmal zwei Gedichte hören, welche eben genau diese Felder verhandeln. Das sind zwei ohne Titel.
Gern. Das ist komisch, sagt ein Junge seinem Hund. Ich weiß nicht, was er meint, aber ich stimme zu. Ich verdiene unser Geld auf eine Weise, die mich täglich stutzen lässt. All meine Verwandten hätten meiner Steuererklärung nie geglaubt. Warum zahlen Leute dir für Lesungen nicht umgekehrt, fragt mein Kind, und ich habe darauf keine Antwort. Außer, dass sich die Welt in Leute teilt, die zahlen und die sich weigern und darum das Geld bekommen. Mensch zu sein bedeutet Bilder von Zebrastreifen zu erkennen und Kulturabgaben zu erlauben. Du wirst meinen Wikipedia-Artikel, den ich sogar nicht selbst geschrieben habe, auf Enkelkinder und Grabinschrift revidieren. Alle zugesperrten Notausgänge ergeben ein in sich geschlossenes System, ein Labyrinth, absurd wie Kinderschokolade oder weiße Wintermäntel. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Ich träume manchmal von Toiletten im Gemeindehaus, sie waren der einzige Rückzugsort, auch während der Gebete. Manchmal von einer Sprecherin des Märkischen Stipendiums, die 7 kostenlose Lesungen von mir verlangt. »Lass uns duzen«, sagt der Vorstand bei der Urkundenverleihung. »Lass uns Druzhba Narodow machen, telefonieren unbedingt«, umarmt Studentinnen, schenkt Prosecco ein und verschwindet, sobald ich über Honorare rede. Ich bin ein wenig größer geworden, also schwerer, erfolgreicher, aber im Groben verändert sich nicht viel. Ihr seht euch nur die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
Danke. Das waren zwei Gedichte, die eben diese Verhältnisse verhandelt haben. Und beim zweiten Gedicht, meintest du, ging es auch konkret um ein Stipendium, oder?
Ja, also das passiert hier aber oft, dass konkrete Leute gemeint sind oder konkrete Orte oder so.
Aber es werden keine Namen genannt.
Ja, Namen glaube ich nicht. Also ja, bei Namen ist es halt so, es sind ja meistens nicht so einzelne böse Leute, sondern es sind ja eher so die Strukturen oder die Leute, die sich verbinden und dann zusammen als Kollektiv glauben, Literatur zu fördern und in Wirklichkeit etwas völlig Sinnloses und Absurdes machen. Also dieses Märkische Literaturstipendium war das Schlimmste, was mir passiert ist, glaube ich, im Betrieb bisher, weil es einfach dermaßen dumm war und ich mich dermaßen ausgenutzt gefühlt habe. Und immer noch, wenn ich daran denke, wundere ich mich, warum habe ich das trotzdem zum Teil mitgemacht und wie bin ich darauf reingefallen? Das basiert natürlich immer auf der finanziellen Abhängigkeit von Autoren. Also es ist klar, wenn man einem Autor zumindest ein bisschen Geld verspricht, dann wird er alles tun, was in seiner Macht irgendwie liegt. Und man ist dann auch bereit, zum Beispiel kostenlose Lesungen zu machen. Oder bei diesem Stipendium zum Beispiel wurden 3 Autorinnen eingeladen. Wir hatten alle schon Bücher und Namen und so weiter, aber es war unbedingt notwendig, dass man so eine theatralische Inszenierung daraus macht, dass wir gelesen haben und dann hat einer das Stipendium bekommen von uns. Also das hat, das ist völlig unlogisch und das heißt, die anderen zwei fahren völlig umsonst hin und opfern ihre Zeit. Also es geht natürlich darum, dass man die eigene Macht demonstriert als Jury. Wir sind die, die auserwählen. Da kann man sich auch immer wieder fragen, wer sind diese Leute überhaupt? Warum denken sie, dass sie sich besser in Literatur auskennen als ich zum Beispiel oder meine Kollegen oder so, die zum Teil auch besser qualifiziert sind dafür, über Literatur zu reden. Genau, dann haben wir aber beschlossen vorher, dass wir das Stipendium aufteilen, egal wer das bekommt, dass wir das immer in drei Drittel teilen und dass die eine das den anderen immer überweist. Und das haben wir dann auch gemacht, aber die Jury wollte das nicht, sie war völlig empört, dann war ich dann diejenige, die das bekommen hat, wahrscheinlich habe ich am harmlosesten gewirkt an dem Abend oder war so müde, keine Ahnung warum, und dann sollte ich aber nochmal hinfahren in diese Provinz und dann gab es nochmal eine offizielle Urkundenverleihung, das habe ich gemacht auf Kosten meines Stipendiums, das heißt, ich habe selber Bahn bezahlt, Hotel bezahlt, ich habe kein Geld bekommen für diese Lesung. Ich habe zwei komplette Arbeitstage im Zug verbracht, ich war fertig. Dann musste ich ein Taxi nehmen, um zu diesem Haus überhaupt zu kommen, wo mir diese Urkunde vergeben wird. Mir wurde aber gesagt, wenn ich nicht hinkomme, also das sagt man dann immer natürlich eher am Telefon als schriftlich, sonst wird es auch gefährlich für die Leute, dann bekomme ich das Geld nicht. Und dann ist man so wie ein Hund, der an der Leine gezogen wird und genau, und dann sollte ich nochmal hinfahren und da viele kostenlose Lesungen machen und ich wurde richtig angemacht im Telefon und das war wirklich wie Alice im Wunderland, also eine vollkommen verrückte Welt. Das habe ich dann aber nicht gemacht und mich geweigert, dann haben sie das Stipendium auch nicht ausgeschrieben im Jahr darauf. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt noch ausgeschrieben wird. Ich hoffe nicht oder zumindest unter anderer Jurybesetzung und mit überarbeiteter Satzung und so weiter. Ja.
Okay, also man merkt, es liegt was im Argen.
Genau, ich habe damals auch den Vorstand dieser Jury angerufen, eine Stunde lang auf ihn hingeredet, eingeredet und dann habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal verstanden, den meisten Jurys geht es gar nicht um Literatur und ich bin ihnen völlig egal, es geht ihnen um Selbstpräsentation, um Machtausdruck, um dieser hierarchischen Verhältnisse, um die Bestätigung dieser Verhältnisse. Und wenn man versucht, sich dagegen zu wehren, wird man zum unbequemen Autor. Und natürlich schadet man ein wenig auch sich selbst. Wenn man das gleich am Anfang macht, bekommt man das Geld nicht, das ist klar. Und da wird gar nicht eingeladen.
Ja, dann da vielleicht die Frage dazu, also das wäre quasi auch deine Kritik an diesen Literaturförderungsstipendien, dass man eben so auch vielleicht so als Maskottchen für den jeweiligen Ort dann, wenn es zum Beispiel ein Aufenthaltsstipendium ist, benutzt wird. Also vielleicht nochmal so grundlegend, was sind Literaturstipendien überhaupt? Also da handelt es sich um finanzielle Zuwendungen, die als Förderung eben an Autorinnen und Autoren gezahlt werden. Und manchmal sind die eben verbunden mit Aufenthalten an Orten, zum Beispiel eine Villa irgendwo. Und da soll man sich dann eine gewisse Weile aufhalten, um eben im besten Fall in Ruhe an Projekten arbeiten zu können. Und viele Schreibende also realisieren so eigentlich ihr Dasein oder sind darauf angewiesen. Und vielleicht mal, um dich selber zu zitieren, was du mal über Aufenthaltsstipendien gesagt hast. Und zwar hast du geschrieben, Aufenthaltsstipendien etwa waren für freie Persönlichkeiten gedacht, die für 5 Monate nach Rijeka gingen, für 2 Monate nach Ahrenshoop, hast du ja vorhin auch schon genannt, für 1 Jahr in die Villa Massimo, einen dichten Lebenslauf erstellten, ohne jeden Abend Hausaufgaben zu kontrollieren, an Schulferien, Krankheiten, Wachstumsschübe gebunden zu sein. Also vielleicht nochmal, um diese grundlegende Kritik deutlich zu machen, das ist ja auch was, wozu du dich öfter öffentlich äußerst, für wen sind diese Stipendien also nicht gedacht?
Genau, also man unterscheidet zwischen rein Arbeitsstipendien und Residenzstipendien. Wie du gesagt hast, Residenzstipendien, das sind die verbreitetesten Stipendien. Da muss man an einem Ort leben und bekommt ein Zimmer oder eine Wohnung und wird meistens auch kontrolliert oder muss schriftlich bestätigen, dass man die ganze Zeit da ist. Und ab 3 Tagen muss man sich schriftlich abmelden oder das Stipendium wird gekürzt. Also es gibt da sehr komische Klauseln in den Verträgen, die man natürlich als unterschreibt als Autor, weil man einfach sehr angewiesen auf das Geld ist, überhaupt auf die Zusage. Und es gibt Arbeitsstipendien, wo man einfach das Geld bekommt und davon die Zeit hat zu schreiben. Weil es bei Büchern sehr lange Vorlaufzeiten sind. Also es gibt die reine Schreibzeit, das ist bei einem Lyrikband vielleicht 1 Jahr, bei einem Roman vielleicht etwas länger. Dann geht es ins Lektorat, dann dauert, manchmal gibt es noch die Verlagssuche, vielleicht hat man noch gar keinen Vertrag für das Buch, bis man dann einen Verlag hat, dann geht es ins Lektorat, dann sagt der Verlag, kommt es dann nächstes Jahr im Frühjahr zu Leipzig oder im Herbst zu Frankfurt heraus. Das heißt, mit jedem Buch sind eigentlich mehrere Jahre Vorlaufzeit verbunden immer. Es gibt viele Probleme, die mit diesen Stipendien verbunden sind. Es gibt zum Beispiel sehr wenig Arbeitsstipendien in Deutschland. Das meiste sind Residenzstipendien, was einfach ärgerlich ist, weil sie die meisten Leute ausschließen, die zum Beispiel ein Kind haben oder eigentlich alle normalen Leute, die ein Haustier haben, eine feste Partnerschaft, ja. irgendeine Art Nebenjob
vor Ort.
Genau, ja. genau. Die überhaupt eigentlich sogar alle Leute, die nicht obdachlos sind, die eine Wohnung mieten zu der Zeit, weil das Stipendium nicht für zwei Wohnungen ausreicht.
Und die Miete muss ja trotzdem
weitergezahlt werden. Genau, man muss die Miete die ganze Zeit weiterzahlen. Also ja. ich habe jetzt mehrere Residenzstipendien nochmal zugesagt bekommen. Die sind alle so schlecht dotiert, dass ich davon eigentlich nur meine Miete in München zahlen kann. Und die Pendelkosten, also die Zugkosten. Wovon ich leben werde, das ist wieder die Frage. Also ich werde während der Residenzstipendien weiter sehr viele Bewerbungen verfassen, wahrscheinlich jede Woche oder jeden Tag. Ich werde alle möglichen Institutionen anschreiben, ob sie eine Lesung mit mir machen wollen und so weiter.
Und wie ist das, wenn man ein Kind hat, frage ich mich gerade. Also weil wahrscheinlich, wenn man dann als Autorin eingeladen wird und dann ist man irgendwie die Stadtschreiberin von XY.
Genau.
Soll man wahrscheinlich alleine kommen, oder? Wie ist das?
Genau, also am besten kommt man alleine und lebt die ganze Zeit da und tut so, wie gesagt, als hätte man gar keine Wohnung zu zahlen. In der Zeit, wenn man das so alles durchrechnet, sind die Residenzstipendien so in Höhe von Hartz-IV-Bezug dotiert, weil man in der Zeit keinen Zuschuss bekommt für die eigene Miete, für die Betriebskosten und so weiter. Das heißt, man lebt einsam, man lebt obdachlos und man lebt arm. Das ist so das Ideal, das man verknüpft. Und meistens soll man dann auch männlich sein und mobil und so weiter.
Ja, der gebeutelte Künstler halt.
Genau, genau. Und also ich bin so ein bisschen im Überlebensmodus, seit ich angefangen habe, als selbstständiger Autor zu leben. Also ich hatte zwischendurch in den letzten Jahren auch immer wieder Unilehraufträge oder sowas.
Aber seit wann bist du dann quasi nur?
Also meine Promotionsstelle ist, glaube ich, 21 ausgelaufen, also seit etwa 4 Jahre. Also ich hatte davor natürlich auch Lesungen, Stipendien und so weiter und von der halben Stelle Unigehalt konnte ich damals in München auch nicht leben. Also davon wäre nicht mal die Miete gedeckt damals. Genau, ich versuche einfach mir immer vorzustellen, als wäre ich im Krieg und als wäre jedes Mittel recht, um zu überleben. Also ich versuche mir so einen moralischen Anspruch so künstlich aufrecht zu halten, dass wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass ich Leute betrüge oder ihnen falsche Hoffnungen gebe in meinem Bewerbungsanschreiben, dass ich mir denke, diese Leute, denen wird es schon gut gehen. Sie haben schon ihre Stellen und sie arbeiten nicht am Wochenende, sie haben Urlaubszeiten und so weiter. Das habe ich alles nicht. Sie können sich krank schreiben lassen, kann ich auch nicht machen. Da wird mir keiner Krankengeld zahlen. Genau, und dann tue ich erstmal so, als wäre ich mit allem einverstanden und dann warte ich ab. Wenn ich eine Zusage bekomme, dann sage ich, ich werde aber pendeln, ich habe ein Kind und so weiter. Also ohne um Erlaubnis zu fragen, sondern einfach vor die Fakten zu stellen. Und das sind ja meistens die bürokratischen Vorgänge, bis eine Jury-Sitzung stattfindet, bis sie alle versorgt sind mit Getränken und so weiter, bis ihre Reisekosten erstattet sind. Das heißt, wenn die Institution sagen würde, nee, dann suchen wir uns jemand anderen aus. Das heißt, man müsste das ja wieder wiederholen. Mhm. Und das wollen sie auch nicht. Oder dann würde man vielleicht einen Skandal machen und irgendwas posten. Ja, meine Zusage wurde mir wieder entzogen, weil ich ein Kind habe oder so. Okay. Also ich glaube, als Autor ist man gezwungen, einfach zu schummeln und zu mogeln und sich irgendwie durchzuquetschen in der Hoffnung, dass sich die Umstände ändern, die Strukturen mit der Zeit.
Ja.
Je mehr man darüber redet.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass du das ja auch offen thematisierst. Also wenn man sich zum Beispiel mal auf deinem Instagram-Kanal umschaut, dann ist das ja auch ein Thema, was du offensiv behandelst. Also du sagst dann, ja, schaut mal, hier wurde ich abgelehnt oder schaut mal dieses Stipendium, was die hier verlangen. Also du versuchst da ja auch in den Austausch zu gehen und du hast zum Beispiel auch sehr lesenswert mit der Autorin Katharina Bendixen beim Online-Magazin vom Goethe-Institut, wir können mal den Link in die Show-Beschreibung packen, so eine Reihe herausgegeben, in der verschiedene Autorinnen und Autoren eben von ihren Erlebnissen mit Aufenthaltsstipendien berichten. Und ja, vielleicht würde ich auch denken, dass man dadurch auch ein bisschen mutiger wird, ne? Und man sieht, okay, anderen geht's genauso.
Genau, genau. Ja, also ich hatte schon viele Sachen darüber veröffentlicht und herausgegeben. Es gab, ich glaube, vor 2 Jahren auch eine große Reihe in der FAZ. Der Arbeitstitel war Geld, Macht und Konkurrenz im Literaturbetrieb. Das wurde dann von der Redaktion geändert. Wir waren zu 6 damals, glaube ich, und haben aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, wie es so ist, ständig im Alltag zu versuchen, an Geld zu kommen, um weiterschreiben zu können. Es gab genau jetzt vor kurzem diese Reihe im Jadu-Magazin über konkret Residenzstipendien. Es gab davor auch eine Reihe über nichtdeutsche Namen im Literaturbetrieb. Wie sehr es nervt, dass der eigene Name, der eigentlich gar nicht so kompliziert ist, ständig falsch ausgesprochen wird bei allen möglichen Moderationen.
Und je bekannter, weil die Leute die Betonung falsch legen?
Genau, also ich werde dann meistens als Rohschall bezeichnet.
Ah ja, okay,
also
nicht Rohschall.
Genau,
ja,
genau. Also ich habe mich schon gefreut in unserem Telefonat bei der Vorbesprechung, dass es richtig war. Es ist ja auch gar nicht schlimm, also man muss einfach vorher fragen.
Ja.
Genau, und das ist immer ein Spagat, weil einerseits, also man muss sich schon bewusst sein, dass es schon ein bisschen gefährlich ist, wenn man das macht.
Mhm, weil man sich unbeliebt macht.
Genau, weil ich setze dann alle diese Veröffentlichungen in meiner Vita. Diese Vita schicke ich als Bewerbung zum Beispiel für das nächste Residenzstipendium. Dann stehen da 3, 4, 5 Sachen mit Kritik an Residenzstipendien generell. Komischerweise habe ich trotzdem die letzten Zusagen bekommen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob die Leute die Vita gar nicht lesen in Wirklichkeit, ob es sie gar nicht interessiert, ob sie die Links nicht anklicken, wobei da auch immer eine kleine Beschreibung steht, ja, um was es geht, oder ob das sie umso mehr reizt oder ob sie denken, dass das so irgendwie frisch und provokativ ist. Aber
ja,
wenn man,
ne?
Aber andererseits, wenn man die Zusage bekommt und wieder anfängt mit ich werde pendeln und so weiter, ich bin nicht für immer und kostenlos verfügbar, dann gefällt es Ihnen wiederum nicht.
Mhm.
Also irgendwie haben Sie das doch nicht kapiert.
Ja, also
was ist mir gegen keine Ahnung. Also es ist auch ein Spagat, weil um etwas kritisieren zu können, muss man im Betrieb erstmal etwas bekommen haben. Das heißt, man muss erstmal 10 Residenzstipendien absolviert haben, um dann anzufangen, zum Beispiel mit Kritik, mit Veröffentlichungen. Weil immer das Kontraargument kommen kann, ja, das sind kleine und bedeutende und bekannte Autoren, die neidisch sind oder nicht gut genug sind, erfolglos sind und so weiter. Das heißt, man muss schon erfolgreich genug sein, um das zu kritisieren, was man bisher bekommen hat.
Okay, ja. Ich bin auch bei der Recherche auf so ein Netzwerk gestoßen, die sich auch mit Stipendien und eben auch diesem Familienaspekt auseinandersetzen. Das ist das Netzwerk Other Writers Need to Concentrate. Und die haben auch auf deren Website einen Reiter, wo sie Aufenthaltsstipendien bewerten. Mhm. Mit der Familienfreundlichkeit von 0 bis 3 Sternen. 3 Sterne ist das Beste.
Mhm.
Aber 3 Sterne erreicht nur 1. Das ist so ein Hamburger Stipendium, wo sich schreibende Eltern bewerben können.
Mhm.
Und vielleicht, damit wir nicht so ganz negativ enden, es gibt diese Initiativen, die eben auch so ein bisschen darauf zeigen, hey, diese Stipendien sind gut oder die haben Verbesserungsbedarf.
Mhm.
Wie sehe denn deine Utopie aus für eine gute und realistische AutorInnenförderung?
Ja, also ich glaube, das ist nicht mehr eine Utopie, sondern das sind ganz selbstverständliche Forderungen, die man in der freien Wirtschaft auch als normal ansieht. Nur im Literaturbetrieb funktioniert das gar nicht. Das ist einmal die Frage der Dotierung. Also man muss sich einfach anschauen, wie viel verdiene ich selber als Leiter dieses Künstlerhauses zum Beispiel oder wenn ich in Teilzeit angestellt bin, wie viel würde ich in Vollzeit verdienen? Das ist mein Bruttogehalt. Und so in etwa müssen auch Selbstständige verdienen, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Also je nachdem, wo sie wohnen natürlich. München ist teurer, Mecklenburg ist günstiger und so weiter. Aber es kann nicht sein, dass man von einem Auto verlangt, dass er für 1.300 Euro im Monat lebt und davon alle Kosten zahlt. Dann die Frage der Ausstattung. Habe ich überhaupt einen Tisch und einen Bürostuhl zum Schreiben? Sieht diese Wohnung wie eine Jugendherberge aus, wo Kinder gezwungen werden, in Hochstockbetten zu übernachten? Oder kann sich ein erwachsener Mensch dort wirklich wohlfühlen auf lange Zeit? Und dann die Frage der Familienfreundlichkeit. Bei den Other Writers gibt es 3 Kriterien. Einmal die zeitliche Mobilität. Das heißt, muss ich wirklich zum Beispiel 1 Monat am Stück dort sein oder kann ich sagen, ich kann es aufteilen in 2 mal 2 Wochen.
Hm.
Dann habe ich zwischendurch eine Pause, komme später wieder an, aber dafür arbeite ich wirklich durch diese 2 Wochen nutze ich komplett produktiv, weil ich weiß, was mich zu Hause erwartet, nämlich Kind und Haushalt und diese ganzen Sachen.
Sehr schön.
Genau. Und ich glaube, dass Autoren mit Kindern auch viel dankbarer sind bei Residenzstipendien, dass sie das wirklich sinnvoll nutzen und nicht als einen Urlaubsaufenthalt oder so. Das zweite Kriterium bei Ihnen ist die Frage, ob man Kinderpartner mitbringen kann. Das heißt, gibt es noch ein zweites Bett, ein zweites Zimmer und so weiter. Also ich habe jetzt angefangen, meinen Sohn in den Ferien mitzunehmen zum Beispiel. Und die dritte Frage, gibt es auch Kinderbetreuung oder wird einem zumindest geholfen, Kinderbetreuung zu organisieren, zum Beispiel in einer Kita vor Ort. Bei schulpflichtigen Kindern ist es natürlich viel schwieriger. Man wird dann nicht für ein paar Wochen an eine andere Schule wechseln. Aber zumindest, dass dieses Verständnis überhaupt da ist oder dass man versucht, auf die Lebensumstände dieser realen Autoren einzugehen. Genau, und es gibt deutschlandweit nur ein einziges Stipendium, das alle 3 ja. Kriterien erfüllt, nur für Hamburger Autoren.
Ja. Parents in Arts heißt
genau,
das, glaube ich.
Genau, ja, genau.
Ja, passend zu diesem Thema schreibst du auch auf deiner Website, dass du eben einen Verlag suchst für ein Buch zu genau diesem Thema, also Geld, Macht und Konkurrenz im Literaturbetrieb. Und auf Instagram hast du auch geschrieben, ich führe jetzt in Anblick der Zeit schon auf meine Ausblicksfrage hin. Du hast auf Instagram noch geschrieben, für das nächste Buch führe ich Interviews mit deutsch- und russischsprachigen Menschen, die im Reinigungsbereich arbeiten. Und das ist immer meine letzte Frage. Was sind deine aktuellen Projekte? Sind das beides deine aktuellen Projekte? Du hast schon angedeutet, auch im Vorgespräch, dass du bald ein neues Buch im Oktober abgibst oder veröffentlichst. Kannst du schon mehr verraten?
Ja, ich habe ziemlich viele Projekte, wahrscheinlich auch zu viele gerade. Also einmal habe ich eine kleine Leserei in München, wo ich sowieso jährlich dann Fördergelder beantrage, viele Texte lese von anderen Autoren, mache ich zusammen mit einem Kollegen, mit Jonas Buckelmann. Dann bin ich gerade beteiligt in einer Ausstellung in München, die ich initiiert habe, basierend auf den Gedichten eines russischen Autors Wladimir Korkunov. Es wird da um das Thema Taubblindheit gehen. Dann ist genau dieses hoffentlich Buch irgendwann über den Literaturbetrieb. Also eigentlich haben mir alle Verlage abgesagt, die ich angeschrieben habe, sehr viele, weil es ein sehr spezifisches Thema ist, dass so die Frage nach der Zielgruppe, wer wird das lesen quasi. Und ich bin gerade dabei zu überlegen, wie man das vielleicht verallgemeinern könnte zum Thema Kulturbetrieb oder Frauen im Kulturbetrieb oder sowas. Und ich schreibe jetzt einen Roman, bin da am Ende, der wieder bei Ulstein Klassen herauskommen soll, wenn es klappt, dann im Herbst 26. Und da versuche ich etwas Neues zu machen, und zwar fast schon einen dramatischen Text, also einen Theatertext. Ich glaube, man könnte ihn sehr gut inszenieren, der aus lauten Dialogen besteht zwischen verschiedenen Figuren. Und es wird auch erzählt aus der Perspektive unterschiedlicher Menschen in einem Hotel. Und es geht um die Frage, was Arbeit ist, wie viel Wert uns Arbeit ist, welche Arbeit. Also warum bekommt, ich weiß nicht, eine studentische Hilfskraft so viel Geld, der Wächter jetzt zum Beispiel, wir sitzen jetzt in der Uni-Bibliothek an der LMU, der Wächter unten bekommt wahrscheinlich ein ganz anderes Gehalt, ist und ganz anders eingruppiert im öffentlichen Dienst. Jemand, der die Pizza hinfährt und einem Studenten überreicht hier in der Bibliothek, verdient wahrscheinlich noch weniger. Ich habe auf dem Weg hierher einen Kurier gesehen auf einem Fahrrad und der hatte Frischhaltefolie über seine Schuhe gewickelt, weil es so stark geregnet hat. Und dann dachte ich, also welcher Deutsche macht das so einfach? Und wie oft sind wir in solchen Umständen, dass wir wissen, es regnet den ganzen Tag und wir sind den ganzen Tag auf einem Fahrrad unterwegs? Und ob es auch nicht gefährlich ist irgendwie, so diese glatte Folie auf einem Fahrrad im Regen und so weiter. Also so diese Frage nach dem gesellschaftlichen Wert von Arbeit vielleicht, was für eine Art Gerechtigkeit könnte es da geben. Und dann habe ich Interviews geführt mit Menschen, die im Reinigungsbereich arbeiten, also vor allem in Hotels oder Ferienwohnungen, vor allem mit migrantischen Frauen. Also in Lüneburg habe ich auch mich mit vielen Ukrainerinnen getroffen. Und dann habe ich aus diesen Interviews Zitate herausgenommen, etwas vielleicht leicht angeglichen, gekürzt und zu Texten montiert. Also die Perspektiven dieser Frauen bestehen dann aus diesen Interviews eigentlich, dass ich mir nichts ausdenken musste.
Aber das ist ja schon relativ konkret. Das heißt, da kommt dann bald was Neues oder im nächsten Jahr.
Ja, genau, hoffe ich.
Alles klar. Ja, dann vielen Dank, Zlata Roschall, dass du dir heute die Zeit genommen hast und alles Gute für deine weitere Arbeit.
Vielen Dank.
Von München springen wir jetzt nach Rostock. Dort hat meine Kollegin Lisa die Literaturwissenschaftlerin Anne Schülke-Witte von der Uni getroffen. Slata und ich sind in unserem Gespräch bereits auf das Verhältnis von Lyrik und Prosa eingegangen. Und ausgehend von Slatas Gedichten sprechen auch Lisa und Anne über diese scheinbaren literarischen Grenzen. Gemeinsam zeichnen die beiden die Entwicklung von freien Versen und Rhythmen in der Lyrik nach und gehen dabei auf Beispiele wie Bertolt Brecht, Georg Trakl und Else Lasker-Schüler ein.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte.
Herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du auch heute wieder Zeit für uns hast hier im Kapitelrauschen-Podcast.
Ja, ich freue mich sehr, da zu sein.
Slata Rochal ist ja eher in der Lyrik zu verorten, was wir in unserem Podcast gar nicht mal so häufig haben. Deswegen starten wir erstmal mit den Basics. Was versteht man denn allgemein unter einem Gedicht? Schwierige Frage.
Also wenn ich zu Semesterbeginn immer den Studierenden in meinem Seminar die Frage stelle, was ist ein Gedicht, erhalte ich häufig als Antwort Aussagen zur Form. Also in Gedichten werden Reime verwendet oder Gedichte bestehen aus Strophen, Versen. Sie drücken aber auch Gedanken und Gefühle aus oder sie haben ein festes Metrum. Für gewöhnlich wird dann auch direkt auf rigide Gedichtformen wie das Sonett Bezug genommen. Und dieses sehr klassische und traditionelle Verständnis von Lyrik zeigt, dass dieses Regelsystem für das Schreiben von Gedichten, das jahrhundertelang als Leitbild galt, noch tief in unseren Köpfen verankert ist.
Okay, aber woher kommen denn jetzt diese formalen Vorstellungen bei vielen, wie so ein Gedicht aussieht und aufgebaut ist?
Also ich habe mir für Slata Rochal vor allem den freien Vers angeschaut. Und wenn wir da einmal in die Literaturgeschichte gucken, den Grundstein legte hierfür 1624 Martin Opitz mit seinem Buch von der deutschen Poeterei. Also wir schauen jetzt einmal, was geschah in der Literaturgeschichte quasi vor dem freien Vers. Was sind die Traditionslinien oder auch die Ursprünge? Und Martin Opitz, der hat eben die erste deutschsprachige Regelpoetik veröffentlicht, in der festgelegt wurde, dass die Alternation, also der Wechsel von betonter und unbetonter Silbe und die Versfüße Jambus und Tracheus als ideal für die deutschsprachige Dichtung gelten sollen. Später gesellten sich dann auch die antiken Versfüße, also Anapest und Daktylus, hinzu. Und in der Tat galten diese für lange Zeit als wichtige Instrumente für die formale Gestaltung von Gedichten. Also Reim, Metrum und Strophenform scheinen noch heute für die breite Masse konstitutive Merkmale der Gattung Lyrik darzustellen. Vermutlich erinnern sich viele der Hörerinnen und Hörer an die einstigen, meist leider gescheiterten Versuche im Klassenzimmer, das Metrum eines Gedichts zu identifizieren. Slata Rochals Gedichte gestatten uns jedoch hinsichtlich des Metrums, und ich denke nur ausschließlich hinsichtlich des Metrums, eine kleine Verschnaufpause. Wir dürfen durchatmen, denn ihre Texte stehen eben im freien Vers. Doch was impliziert das? Also bei diesen Gedichten handelt es sich um Verse ohne Reim, ohne strophische Ordnung und ohne durchgehendes oder überhaupt ohne Versmaß. Also das mühselige Auszählen der Silben, das Identifizieren des Metrums sind hier nicht vonnöten.
Ja, das wird natürlich alle freuen, die mal ein Gedicht von ihr im Schulunterricht vor sich haben werden. Wir lesen bei Slata Rochal also keine strikt formalisierten Verse, können wir festhalten, sondern freie Verse. Und das ist ja, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, auch ein Begriff aus der Literaturwissenschaft.
Ja, und wenn wir eben die freien Verse genauer betrachten, ist es immer ganz wichtig, sich auch die freien Rhythmen anzuschauen, denen die freien Verse nahestehen. Und die führte Friedrich Gottlieb Klopstock im 18. Jahrhundert in die deutsche Literatur ein. Und diese freien Rhythmen stehen wiederum in der Traditionslinie der Psalme und der antiken Dichtung. Als prominentes Beispiel kann Klopstocks Gedicht Die Frühlingsfeier von 1759 gelten, das weder ein starres Metrum noch ein festes Reimschema aufweist und bei dem die Länge der Verse stark variiert. Goethe folgt in seinem Prometheus oder Wanderers Sturmlied diesem Vorbild und auch Hölderlin, Novalis oder Heinrich Heine schrieben Gedichte in freien Rhythmen. Der feierlich gehobene Ton, man spricht auch vom sogenannten hymnischen Stil, galt lange Zeit als ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu den freien Versen, die es dann später gab. Trotz ihrer metrischen Freiheit knüpften die freien Rhythmen weiterhin an antike Versmaße an. Und im Gegensatz zu den freien Versen, die hinsichtlich der Gestaltung von Syntax, Wortwörter und Rhetorik eine große Nähe vor allem zur Prosa aufweisen. In zahlreichen Gedichten, die in freien Versen verfasst sind, dienen dann auch so syntaktische Elemente als Mittel zur Gliederung der Texte. Und im 20. Jahrhundert näherten sich schließlich diese beiden Formen, also die freien Rhythmen und die freien Verse, immer weiter an, da vor allem bei den freien Rhythmen der feierlich gehobene Ton immer häufiger aufgegeben wurde.
Und wann und wo finden sich diese freien Verse erstmals in der Literatur? Also gab es da auch sowas wie eine neuere Entwicklung?
Arnolds Phantasus von 1898 bildet da den Ausgangspunkt. Also wir befinden uns jetzt in der Literatur der Moderne. Und ihm folgten dann auch die Lyrikerinnen und Lyriker des Expressionismus wie Georg Trakl, Else Lasker-Schüler oder August Stramm, die vielfach auf freie Verse in ihren Gedichten zurückgriffen. Im 20. Jahrhundert waren insbesondere die Gedichte Bertolt Brechts für den freien Vers noch einmal prägend. Und Brecht weitete die Möglichkeiten freier Versgestaltung aus, also so weit, dass ihm der Vorwurf gemacht wurde, dass es sich bei seinen Texten gar nicht mehr um Lyrik handeln würde. Gleichzeitig wurde er damit zum Vorbild späterer Autoren wie Hans Magnus Enzensberger oder Rainer Kunze. In seinem 1938 erschienenen programmatischen Aufsatz über reimlose Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen rechtfertigte sich Brecht gegenüber seinen Kritikern. Hieran wird deutlich, dass die freien Verse einst auch die Grenzen traditioneller Gattungsdefinitionen sprengten und als Folge das Verständnis von Lyrik gänzlich neu überdacht werden musste. Du stelltest mir zu Beginn die Frage, was wir überhaupt unter Lyrik verstehen. Das war ja am Anfang erstmal so ein allgemeiner Zugang, der vielleicht auch eher da ist bei Leuten, die sich nicht literaturwissenschaftlich mit Gedichten beschäftigen. Aber wenn man eben jetzt in der zeitgenössischen Literaturwissenschaft nach Lyrikdefinitionen schaut, da wird häufig auch immer der Vorschlag von Dieter Burdorf herangezogen. Und der führt beispielsweise den Reim oder das durchgehende Metrum nur noch als akzidentelle, zufällige, kann man übersetzen, Merkmale von Lyrik auf. Lyrik ist laut dieser Definition jede mündliche oder schriftliche Rede in Versen, bei der es sich um kein Rollenspiel handelt und die sich durch zusätzliche Pausen bzw. Zeilenbrüche von der normalen rhythmischen oder grafischen Erscheinungsform der Alltagssprache abhebt. Also von einem festen Versmaß oder einem hohen Sprachstil, einer besonderen verdichteten Bildlichkeit als notwendige Elemente findet sich hier keine Spur.
Und wo verortest du jetzt ganz konkret mal, weil es in dieser Folge um sie geht, Zlata Rochal? Also was macht ihre Verse aus? Wo verortet sie sich vielleicht auch selbst in Bezug auf Form und Gattungsgrenzen?
Ja, ich habe mir einmal ihre Gedichtbände genauer angeschaut und betrachtet man ihre lyrischen Texte, wird deutlich, dass ihre Gedichte eben dieser freien Versgestaltung zugeordnet werden können. Sie orientiert sich damit an einer freien Form, die für die moderne Lyrik mittlerweile selbstverständlich geworden ist. Natürlich ist es dennoch möglich, dass moderne Dichter mit klassischen Gedichtformen spielen, wie wir es beispielsweise in dem Gedichtband »Darf nicht, bin wütend« von Bertram Reinicke gesehen haben, der ja in der 23. Podcast-Folge, wenn ich mich richtig erinnere, hier zu Gast war. Und Bertram zum Beispiel greift unter anderem auf strenge Gedichtformen wie das Sonett oder den Haiku zurück. Das macht Zlata Rochal nicht. Ihre Texte scheinen hingegen stärker die Grenzen zwischen Lyrik und Prosa auszuloten. Und Zlata Rochal positioniert sich auch selbst hierzu. Wir hören jetzt einmal in eine Aufnahme und darin ist sie im Gespräch mit dem Wunderhorn Verlag und äußert sich eben auch zu der Form ihrer Gedichte.
Ich glaube, es gibt keine feste Grenze zwischen Lyrik und Prosa. Und es sind eher zwei Pole, stelle ich mir immer vor. Und man kann den Text irgendwo dazwischen verorten und sagen, er geht eher Richtung Prosa oder eher Richtung Lyrik. Bei mir ist es oft so ein bisschen in der Mitte. Also manchmal sind die Gedichte prosaisch vielleicht, die Romane, die ich hatte, sind vielleicht auch völlig lyrisch. Also ich glaube, man könnte meine Romane etwas überarbeitet auch als Lyrik herausgeben, umgekehrt genauso. Ich habe in diesen Band zum Beispiel versucht, Texte reinzupacken, die als lyrische Prosa geschrieben waren, die ich aber gar nicht einbauen könnte in einen Roman, weil das irgendwie zu viele Orte wären oder so. Und umgekehrt, genauso könnte man einige Texte wahrscheinlich wieder ausdehnen, etwas weniger dicht machen und in den nächsten Roman reinpacken.
Ja, Zlata Rochal spricht hier aus Autorinnenperspektive von zwei Polen. Für sie scheint es nicht die Lyrik oder die Prosa zu geben. Und auch die Bezeichnungen prosaische Lyrik oder lyrische Prosa zeigen, dass sie in ihrer Poetik literarische Texte eher hybrid und in Mischform denkt. In all ihren veröffentlichten Gedichtbänden, so auch im neuen Band »Ich brauche einen Waffenschein, ein neues bitteres Parfüm, ein Haus, in dem mich keiner kennt«, sind auch Prosa-Miniaturen enthalten, die beispielsweise laut Burdorfs Lyrikdefinition, die ich hier vorgestellt habe, gar nicht mehr zur Lyrik zählen würden. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Dichtung, zwischen Lyrik und Prosa auf besonders deutliche Weise, die für Rochals Dichtungsverständnis ohnehin aufgehoben zu sein scheinen. Was an dem Zitat wunderbar deutlich wird, ist der Unterschied zwischen dem einerseits offenen, ja gar kreativen Zugang der Autorin zu literarischen Texten und dem Bestreben einer Wissenschaft, andererseits literarische Texte kategorisieren zu wollen.
Vielen Dank für deinen Einblick, liebe Anne, dass du bei uns hier im Podcast Literaturwissenschaftlich zur Verfügung stehst, und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte.
Danke auch nochmal von mir an Lisa und Anne für das interessante Gespräch. Das war die mittlerweile 28. Folge unseres Podcasts. In der Beschreibung findet ihr noch ein paar interessante Links zu Slatter, etwa zu ihrer Webseite oder der von uns erwähnten Stipendienliste. Teilt den Podcast doch gern mit Freundinnen und Freunden. Auch über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, freuen wir uns sehr. Wenn ihr keine Ausgabe mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Danke an euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.